Es kam die Frage in Bezug auf, wenn ich gerade im Alten Testament sage, es ist alles auf Jesus Christus hin und es ist alles Jesus, ja, wie geht man mit Psalmen zum Beispiel, in denen dann, wo man denkt, das ist doch eindeutig, da geht es um den Menschen, um den Psalmist, um David, der was weiß ich, dann stöhnt und mit seinen Feinden ringt und so weiter. Es ist nicht so einfach, wie es man denkt, dass es, und ich bin mir sicher, in vielen, vielen Fällen, wo wir denken, da spricht David, ist gar nicht die Rede von David. In vielen Fällen. Aber es gibt Fälle, in denen der Psalmist da ringt. Und es gibt andere Bibelstellen und andere Begebenheiten, wo wir nicht sofort sehen, ah ja, das ist ja Christus. Oder da steht ja nicht der Messias oder der Jesus oder Hinweise, die für uns ja sehr klar und sehr deutlich zu identifizieren sind und denen wir Bezug haben. Es gibt eine Liste, wo wir sehen die Verheißungen über 360, ich weiß nicht genau, und dann die Erfüllungen und dann haben wir die Verweise. Guck mal, das, was da gesagt ist, ist im Neuen Testament, haben wir den Bezug und der hat sich erfüllt. Ich sage, es ist viel zu arm, wenn wir glauben, das sind nur über 300. Dass es jede Zeile ist. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass jede Geschichte und jedes Ereignis und selbst das Stöhnen eines Psalmist über die Niederlage, über den Feind, dazu beiträgt, damit wir Jesus besser verstehen. Denn dieses, nur als Beispiel, dieses, mein Gott, wo bist du? Ich bin allein. Und das zeigt die Not des Menschen und führt somit den zu dem, der die Not stillt. Und dann sagt die Bibel, und wer ist das der dein Schirm ist, deine Burg ist, dein Fels ist? Es ist Jesus. So, versteht ihr, was ich meine? Das muss nicht immer die Prophetie in dem Sinne Verheißung und dann ist das, was Jesus buchstäblich da immer getan hat in der einzelnen Tat, sondern grundsätzlich, das Alte Testament zeigt uns durch alle Begebenheiten, durch alle Geschichten, durch alle Berichte die Notwendigkeit der Erlösung in Jesus Christus. Und nur als Beispiel, das zeigt uns die Sündhaftigkeit des Menschen. Amalek, das Fleisch muss gerichtet werden. Da findet ihr, wo ist der Christus, gell? Aber das Fleisch, Blut werden das Himmelreich nicht ererben. Wenn man das nicht versteht, versteht man nicht, warum Gott sagt, Amalek muss komplett ausgerottet werden. Ja, aber es ist doch böse. So. Die geistige Dimension ist das Fleisch. Und das steht im Weg dem Geist. Versteht ihr, was ich meine? Diese Geschichte zeigt die Verdorbenheit des Menschen und die Unfähigkeit des Menschen, die Sündhaftigkeit des Menschen, das Gericht Gottes, die Ernsthaftigkeit des Zornes Gottes über die Sünde und somit die Notwendigkeit der Gnade, der Barmherzigkeit, der Zuwendung und der Rettung in Christus. Denn auf keinem anderen Weg kann Gott Menschen retten, allein aus Glaube und aus Gnade. So, jede Geschichte trägt dazu bei, dass wir dieses Bild verstehen. Wir brauchen Jesus. Es beginnt im Alten Testament. Ein klassisches Beispiel, habe ich gerade eben auch kurz angeschnitten, ist das ja mit der Ruth. Gell? Buch Ruth zum Beispiel. Ja, wo ist da Jesus? Buch Ruth kennen wir als ein praktischer Tipp für Schwiegertöchter. Dein Gott ist mein Gott. Und wo du hingehst, gehe ich auch. Und das ist Klassiker für Hauskreise, für Frauen und Frauenstunden. Und da lernen wir, wie verhält man sich als eine gläubige Schwiegertochter. Das ist nicht Ruth. Dieses Buch trägt dazu bei, in dem ganzen Kontext der Schrift. Es beginnt nämlich im ersten Buch Mose und es heißt, es wird einer der Schlange den Kopf zermalmen. Und die Frage, wer ist es, der den Feind, den Teufel letztendlich besiegen wird? Und dann nimmt uns die Schrift, das Alte Testament, durch und führt uns mit einem Begriff, das heißt Samen oder Nachkommen, führt uns durch das Alte Testament durch und sagt mir, weißt du, wer das ist? Lies mal weiter. Und wir kommen von Adam, dann kommen wir mit den großen Sprüngen zu Noah, von Noah zu Abraham, von Abraham zu Isaac, von Isaac zu Jakob, von Jakob zu Juda, von Juda zu David, von David zu Jesus. Und wisst ihr, wer in dieser Linie noch auftaucht? Boas. Und wisst ihr, wer Boas ist? Der Mann von der Ruth. Diese Geschichte zeigt uns, wisst ihr, wer in der Linie des Königs ist, wer kommt in diese Welt und mit wem identifiziert er sich? Welche Familie sucht er sich aus? Wer war Ruth? Sie war eine Moabiterin. Woher kommen sie? Aus einer katastrophalen Geschichte. Die Töchter von Lot schlafen mit ihm und eine von diesen Töchtern bekommt und dann Moab. Und Moab ist aus diesem Sohn, der aus Inzucht also gezeugt ist, entsteht ein Volk und Ruth ist eine Moabiterin. Die kommt aus diesem Volk. Und dieses Volk ist ausgestoßen. Dieses Volk hat nach dem Gesetz keinen Anteil am Tempel, keinen Anteil am Gott, keinen Anteil mehr am Volk. Sie sind verflucht nach dem Gesetz. Aber Boas ist der Nachkomme Davids. Und wen heiratet er? Wen nimmt er auf in diese Familie? Eine Ruth. Und aus dieser Beziehung kommt ein Nachkomme, ein Sohn, und aus dieser irgendwann kommt Jesus. Für wen kommt er denn in die Welt? Um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Guckt euch die Geschlechtsregister Jesu an und ihr wisst, für wen er gekommen ist. Und diese Geschichte Ruth, die trägt dazu bei, damit wir nicht nur wissen, woher Jesus kommt, sondern wir lernen dadurch, für wen er kommt. Und merkt ihr, wie schnell wir dabei weg sind, und das ist gut, weg von dem, ja, was muss ich tun? Da wohin gehst, da gehe ich halt auch hin. Das ist nicht die Botschaft. Nicht im Fokus, nicht in erster Linie. Für uns Männer ja sowieso dann. Haben wir nicht viel mit Ruth zu tun? Ich weiß, da wird einiges bei Hochzeiten zitiert. Der Lieblingstext von Hochzeit ist was? 1. Korinther 13, Hohe Lied der Liebe. Mein Bruder hat geheiratet, hat sich diesen Text ausgesucht. Da habe ich gesagt, mein Bruder, du weißt was, ich traue dich, aber ich werde über diesen Text nicht da predigen. Denn wenn ich über diesen Text an deiner Hochzeit predigen werde, muss ich über Zungenrede predigen. Wie? Das ist der Kontext. Kapitel 12 bis Kapitel 14. Umgang mit Zungenrede. Und in diesem Zusammenhang spricht er über dieses, denn wenn ich redete in Zunges, in Engelszungen oder Menschen, aber hätte die Liebe nicht. So beginnt es. Versteht ihr, was ich meine? Aber das ist die Gefahr. Man reißt es aus dem Zusammenhang. Und das ist schwer, dann, also für mich ist es Hochzeiten, all diese Dinge, das ist für mich Katastrophe. Aus mehreren Gründen. Ein Grund ist, ich nehme übelst zu danach. Essen ist lecker. Zweitens, die Zeit ist nicht dafür da, eine Auslegungspredigt zu halten. Die sitzen da, die sind nervös und die haben keinen Kopf jetzt für eine theologische Predigt noch von mir zu hören. Die wollen schnell Ja sagen. Und die Gemeinde, die kommt nicht darin, um eine Auslegungspredigt zu hören, sondern um das Ja zu hören. Und dann kommt Willi und er fängt an zu predigen und oh Mann, mich verloren. Und dann bemühe ich mich, das so kurz wie möglich zu machen. Und dann schaffe ich es nicht, dann wird es voll schwer für mich, ich krieg's nicht hin. Und dann muss ich das alles in einen Predigt einpacken. Und dann können sie, ich habe das Gefühl, die können mir nicht folgen. Weil ich das ja nicht mal in eine Stunde schaffe. Ich brauche eine Freizeit, nicht mal das schaffe ich in eine Freizeit. So, und dann alles das so reinzupacken. Puh. Und wenn mir eigentlich nach jeder Hochzeit beschließe, ich werde niemandem mehr trauen. Und dann kommt jemand und sagt, ah ja, aber den liebe ich doch auch. Na gut, den sage ich zu. Ah, das ist nicht einfach. Vor allem, weil dann eben Bibeltexte rausgenommen werden. Abgesehen davon, von welcher Liebe ist da die Rede? Da ist Gott beschrieben. Das ist nicht in erster Linie Mann und Frau. Denn wer kann so lieben, wie hier in 1. Korinther 13 beschrieben wird? Nur Jesus allein. Gott in Christus. Von daher, zum Glück hatte man gesagt, mein Bruder, ja, Willi, musst du nicht. Hauptsache, du traust uns. Okay, also, so, wer darüber mehr lesen will, hören will, verstehen will, dem kann ich empfehlen, diese Vorträge. Da versuche ich in manchen diesen Dingen hineinzunehmen. Wir sind in Endesbach, war ich einige Male, habe Vorträge gehalten, auch zu diesem Thema. Deswegen, wenn ich Achim, Martina, sage ich, Heidi hier sehe, denke ich, oh Mensch, die haben das doch schon lange gehört. Ich habe immer schlechtes Gewissen, dass ich Dinge 3-4 Mal denen sage. Aber das sind für mich grundlegende Dinge, Grundverständnis. Wie gehe ich mit dem Alten Testament, so mit dem Gesetz, mit der Tora der Juden, wie gehe ich mit diesem Teil der Schrift um? Und das führt mich jetzt in unsere Bibelarbeit hinein. Wie gehen wir damit um? Geht mal zu mir zuerst in den Römerbrief. Der Weg führt uns auch in den Hebräerbrief. Der ist, den ich wirklich. Ich denke, ich habe das Gefühl, ich muss das noch mal klarstellen. Denn ich höre so zwischen den, in den Fragen, die nicht böse, ich verstehe, ich nehme sie nicht, ich finde es gut. Fragen sind gut. Ringen ist gut. Kämpfen. Lieber fahren die Leute nach Hause und hassen mich dafür, was ich gesagt habe, als sie nach Hause fahren und haben keine Ahnung, was ich gesagt habe. Wirklich, ich sage euch ehrlich, dann bin ich gerne ein Anstoß, ein Stein des Anstoßes für Christus geworden. Weil dann hat das etwas ausgelöst. Und ich kann mich erinnern, wie ich bestimmte Dinge von meinem Rabbi, von meinem Lehrer gehört habe und die mich aufgeregt haben, weil ich komplett anders geprägt war, von meinem russlandsdeutschen Denken. Und ich saß im Unterricht und habe gesagt, nee. Ich habe es ihm sogar gesagt, nee, Traugott, das ist nicht so. Denn es steht doch da und sagt, ja gut, schlag mal auf, Willi, schlag mal. Und dann beginnt er und denke ich, Mann, und dann gehe ich nach Hause und das macht was mit mir und das ringt mit mir und ich denke darüber nach, ich bete, ich lese nochmal und auf einmal merke ich, wie der Herr mich führt, wie mich überführt. Und dann führt er mich zu einem anderen Lehrer und dann höre ich, denke ich, das ist ja auch so, was er gesagt hat. Und auf einmal beginnt ein Bild bei mir zu wachsen, auf einmal ein Verständnis. Und interessanterweise, obwohl ich das gar nicht annehmen wollte, mein Herz wird erfüllt von dieser Wahrheit. Und irgendwann mal wird das zu meinem. Von daher, lieber regt euch darüber auf. Diskutiert darüber, spricht darüber. Aber seid nicht gleichgültig dem gegenüber. Das wäre gefährlich. Das wäre gefährlich. Römer, Kapitel 3. Vers 21. Sagt Paulus, etwas Grundlegendes, wie wir mit dem Alten Testament umgehen und wie wir es verstehen. Denn mein Eindruck, Römer 3, Vers 21, denn mein Eindruck ist so, dass wir das Alte Testament lesen, eben als die Bibel der Juden, als das Gesetz, das zu halten ist. Aber zum Glück sind wir ja nicht mehr in dem Gesetz. Also gilt es uns ja auch nicht mehr. Aber da finden wir halt noch ein paar coole Geschichten für unsere Fadi-Lagers und alles Mögliche. Oder Sonntagsschulmaterial. Nein, schaut mal Vers 21, was er sagt. Jetzt kommt er zum Höhepunkt des Römerbriefs, ich sage das schon einmal, und zu der Botschaft von Jesus Christus. Und er sagt Folgendes. Jetzt aber ist ohne Gesetz, das heißt das Gesetz der Werke, Gottes Gerechtigkeit offenbart worden. Es wurde uns jetzt gezeigt, es wurde uns jetzt vor Augen gemalt, es wurde uns verkündigt. Jetzt wurde ohne Gesetz uns die Gerechtigkeit Gottes gezeigt. Und jetzt schaut mal, bezeugt wie? Durch das Gesetz und die Propheten. Versteht ihr das, was Paulus hier sagt? Ich versuche es zu erklären. Gerechtigkeit Gottes, sagt Paulus, bekommen wir nicht, indem wir das Alte Testament versuchen zu halten als Gesetz. Das Gesetz ist nicht geschrieben, damit wir es halten. Das Gesetz ist geschrieben, weil es uns bezeugt, dass es einen Weg gibt, der allein aus Gnade ist. Das Gesetz ist geschrieben als ein Zeuge. Das Gesetz und die Propheten, die bezeugen diesen Weg. Sie geben uns nicht diesen Weg. Versteht ihr den Unterschied? Jetzt, sagt Paulus, ist ohne Gesetz, ohne die Notwendigkeit, das Gesetz aus eigener Kraft halten zu müssen, Gottes Gerechtigkeit uns geschenkt worden, offenbart worden, verkündigt worden. Wir dürfen an sie glauben. Ja, woher? Was glauben wir? Ja, das Gesetz und die Propheten, das Alte Testament, bezeugt uns diese Wahrheit. Versteht ihr es jetzt? Immer noch nicht. Okay, ich versuche es anders. In dem Alten Testament steht nicht, halte das Gesetz und dann wirst du gerecht werden. In dem Alten Testament steht, weil du das Gesetz nicht halten kannst, brauchst du Jesus. Das ist das Alte Testament. Und damit wir wissen, dass wir es nicht halten können, muss uns Gott noch uns überführen. Denn wir sind so selbstgerecht, dass wir denken, wir sind gut. So, also klar, ein paar Makel habe ich auch. Ja, hier und da fehle ich. Aber so grundsätzlich ist schon okay so mit mir. Und du sagst, nee, das denke ich nicht. Und ich würde gerne eine Probe mit dir machen. Und ich erzähle nur von mir, von meiner Probe. ganz kurz, weil ich schon mal erzählt habe und einiges vielleicht schon gehört haben. Ich wurde aus einer Gemeinde rausgemobbt, aufgrund meines Dienstes, meine Art der Verkündigung. Und eine Frau rief mich an und wollte mich ermutigen. Eine alte Frau, es war keine alte Frau. Das war nicht die. Eine alte Frau hat mich auch ermutigt. Weil ich hoffe nicht, dass sie es hört und denkt, du sagst, ich bin eine alte Frau. Nein, aber schon ältere Frau. Und sie hat mich, also älter wie ich. Und sie hat mich ermutigt und sagt, halte durch, Willi. Und ich sage, ich liebe Jesus, ich diene doch ihm. Und klar habe ich auch Fehler. Wieso werde ich permanent angegriffen? Wieso? Ich bin doch kein Heiliger. Ich sündige, ich falle. Ich bin ein Mensch. Ich bin doch nicht perfekt. Und dann sagt sie mir, deswegen brauche ich ja Jesus, deswegen liebe ich ihn so sehr, weil ich meine Schwachheit und Verdorbenheit kenne. Und dann sagt sie, ja, Willi, ich weiß, dass du Fehler hast. Und wisst ihr, was in dem Moment passiert? Mit mir? Denke ich bei mir selbst und mich hüten, das laut zu sagen, wer bist du, dass du sagst, dass ich Fehler habe? Und in mir kommt sofort der Gedanke, ja, welche Fehler meint sie? Versteht ihr? Weil ich würde gerne mir rechtfertigen. Nee, das war nicht der Fehler, von dem ich geredet habe. Nicht so schlimm. Ich merke, dass in mir mein Fleisch sofort mich rechtfertigen will. Wenn ich sage, sind wir alle Sünder? Wer glaubt, dass wir alle Sünder sind? Oh, ein paar glauben es nicht. Gut. Nicht schlecht. Das ist kein Problem. In dieser Form, ja, alle sind wir Sünder. Ja, cool, dann ich ja auch. Dann ist ja nicht schlimm. Aber wenn Gott uns bloßstellt und unsere, meine, eine Sünde nach oben kehrt und mich vielleicht von den anderen da bloßstellt, dann beginne ich, mich zu verteidigen. Ich bin nicht so. Das stimmt nicht. Das sind die anderen. Die haben mich dazu gebracht. Und da kommt in uns das Wesen des Menschen. Er will nicht eingestehen, dass er ein Sünder ist. Und überlegt mal, das ist Gnade Gottes, das ist Liebe Gottes, das ist Langmut Gottes, dass er so viel Zeit sich genommen hat, uns zu überzeugen, dass wir sind. Warum? Damit wir verloren gehen? Nein, damit wir um Gnade flehen und er uns rettet. Das Alte Testament überführt den Menschen für seine Sündhaftigkeit, denn er glaubt nicht, dass er Sünder ist. Er will es nicht wahrhaben. So schlimm ist der Mensch nicht. Das ist Humanismus. Das Gesetz ist dazu da, damit der Mensch davon überführt wird. Und das Gesetz ist ein Teil des Alten Testaments. Wir müssen dieses Bild vor Augen haben. Ich muss jetzt kurz mal dahin gehen. Wenn das Weiße alles die Schrift ist, dann ist das Gesetz ein Teil von diesem Weißen. Versteht ihr? Das Gesetz ist nicht die Schrift. Das Gesetz ist ein Teil der Schrift, weil das Gesetz innerhalb der Schrift uns als Werkzeug dient, als Zuchtmeister auf Christus hin. Und wenn wir aber die Schrift als Gesetz lesen, in dem Sinne, ich muss es halten, dann lesen wir sogar in den Evangelien, dass wir verloren sind, in dem Sinne, wir werden über Jesus lesen und werden uns verdammt fühlen. Das meinte ich, als ich von meinem Zeugnis sprach, am Anfang der Freizeit. Ja klar, jetzt überlegt man, Gott sagt, also Freunde, ich gebe euch ein Gesetz, das euch von eurer Sündhaftigkeit überführt, aber ihr müsst es gar nicht halten. Ja, okay, alles klar. Was für ein Sinn, also wie kann man es überführen, wenn man sagt, du musst es gar nicht halten. Wenn dahin kein Befehl drin, halte es. Der Mensch muss an den Punkt kommen, er muss es halten, sonst würde ja niemand versuchen, es zu halten. Aber dann würde er auch nicht merken, dass er es nicht halten kann. Versteht ihr das? Es musste eine Zeit, ich mache das so, ich versuche das jetzt so, ich schweife ein bisschen ab, merke ich gerade, aber um das Bild deutlich zu machen. Wir haben hier eine peinliche Katastrophe vor kurzem gehabt, hier im Meer, gell? Die Kläranlage übergelaufen. Woher wissen wir, dass das Meer sauber ist oder nicht? Man kann hingehen und gucken. Und wenn da die eine Binde rumschwimmt wie vor kurzem, dann weiß man, es ist noch nicht ganz sauber. Du warst vorne am Strand. Nee, geht. Ja. Also. Schnell das Bild aus dem Kopf verlieren. Man geht hin und macht eine Probe. Und dann analysiert man die Probe. Und anhand dieser Probe kann man sagen, das Wasser ist sauber oder nicht, oder? Und das, was für die Probe gilt, gilt für das ganze Meer, Anführungsstrichen. Bodensee oder... Die Menschheit ist verseucht. Und Gott macht eine Probe, um uns zu zeigen, die Menschheit ist verseucht. Er geht hin und macht eine Probe und er nimmt sich eine Probe. Und wisst ihr, was diese Probe ist? Israel. An Israel zeigt Gott den Menschen jetzt seinen Zustand. Ja, aber wie? Er muss bestimmte Dinge da rein tun in die Probe, so blaues Zeug oder so, dann, damit sie sich verfärbt und man sieht. Das ist das Gesetz. Damit man sieht, oh, so sind wir. So sind wir. Und das, was Israel gilt, gilt auch allen Menschen. Nur an Israel wurde beispielhaft das für uns vor Augen geführt. Das macht doch der Römerbrief, oder? Er geht durch und sagt, auch alle sind verloren, alle. Auch wir, die wir das Gesetz empfangen. Ja, gerade uns hat es ja gnadenlos überführt. 1. Timotheus, Kapitel 1. Sagt Paulus Folgendes. Vers 8. Es ist sehr wichtig, wenn Paulus sagt, wir wissen aber. Allein so kann man den Römerbrief gliedern, wo er sagt, wir wissen. Oder wisst ihr nicht. Das heißt, es gehört zu den Basics, die wir wissen müssen, die wir wissen sollten. Entschuldigung, er sagt, wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist. Ja, das Gesetz ist gut, wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht. Das ist das Entscheidende. Das Gesetz ist dann gut, wenn man es so gebraucht, wozu es gedacht worden ist. Sonst ist es nicht gut. Und wenn wir nicht wissen, wozu es gegeben ist, wie man damit recht umgeht, werden wir es falsch verwenden. Und werden Menschen verlieren, als dass wir sie gewinnen. Schaut mal, wozu ist das Gesetz gedacht? Für wen ist das Gesetz gegeben? Indem er dies weiß, bitte wisst das, indem er das weiß, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist. Wow. Das sagt das Wort. Nicht ich. Christus. Das Gesetz ist nicht für jemanden, ist für keinen Gerechten. Aber jetzt können wir sagen, ja, wer ist denn gerecht von uns, gell?
Jesus.
Ah, kennen wir die Stellung, unsere Stellung in Christus?
Wo steht das
jetzt? 1. Timotheus, Kapitel 1, ab Vers 8, folgende. Ich hoffe, dass das in euren Bibeln auch steht. Wenn nicht, spätestens hier wäre eine neue Bibel fällig. Ich habe ein Jahr lang mit einem Freund gelesen, der ist ein guter Freund geworden, der Ex-Zeuge Jehovas war. Wir haben ein Jahr den Römerbrief gelesen. Er hat aus seiner Zeugen Jehovas Bibel gelesen, ich habe aus meiner gelesen. Am Ende hat er gesagt, Willi, ich brauche eine neue Bibel. Das irgendwie passt das Ganze nicht. Das war schön. Und dann fing er an und sagte, könnten wir das Abendmahl feiern? Wer weiß, wie die Zeugen Abendmahl feiern? Indem sie einmal im Jahr das tun und keiner von ihnen das nimmt, weil keiner weiß, ob er dazugehört zu den 144.000. Und dann lassen sie es jedes Mal vorbeigehen, Brot und Wein. Und wenn einer das nimmt, weil er denkt, er gehört dazu, dann denken sie, weil bist du der Arrogante, dass du denkst, du gehörst dazu. Und dann begreifen Sie in Christus Jesus, wer Sie sind, welche Stellung Sie haben, Gerechte. Und dass Sie auf einmal Anteil an ihm haben, an seinem Leib, an seinem Blut und an der Gemeinde und an der Gemeinschaft. Und dann dürfen wir feiern. Dann habe ich mit meiner Frau und zu viert das gefeiert. Das war das bewegendste Abendmahlfeier, die ich gehalten habe. die ich genossen habe. In einer Erwartung und Dankbarkeit. Ich gehöre dazu. Dann lasen wir weiter den Epheserbrief und dann sagten sie, können wir beten? Ja, dürfen wir so beten? Ja, direkt. Weil wir gesehen haben, wie Paulus da gebetet hat. Das haben sie in ihrer Bibel anscheinend nicht gesehen. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn es jemand gesetzmäßig gebraucht. Indem er das weiß, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist, sondern für Gottlose und Widerspenstige, für Gottlose und Sünder, oder Gesetzlose und Sünder, für Heillose und Unheilige, Vatermörder und Muttermörder, Mörder, Unzüchtige, Knabenschänder, Menschenhändler, Lügner, Meineinige und etwas. Und wenn etwas anderes der gesunden Lehre entgegensteht, wer nicht unter der gesunden Lehre ist, unter dem Evangelium, für den ist das Gesetz bestimmt. Warum? Weil es sie überführt. Weil es sie überführt. Es ist gegeben zum Überführen, niemals zum Leben geben. Das Gesetz vermag kein Leben geben. Du kannst dich anstrengen, wie viel du willst, du schaffst es nicht. Dazu ist das Gesetz nie gegeben worden.
Es ist doch einfach die Kultur. Das Gesetz ist doch die Kultur.
Nee. Entschuldigung, aber nein.
Doch für die Juden ist ja die Religion gleichzeitig ihr Leben.
So, das hast du gut gesagt. Für die Juden, nicht für Gott.
Nee, aber das hat ja Gott den Juden gegeben.
Er hat ihnen keine Kultur gegeben. Er hat ihnen einen Maßstab gegeben, ein Gesetz, dass sie zu Christus führen soll. Und übrigens, das führt er sehr. Viele haben ihn erkannt.
Ich stimme dem an dem zu, was du sagst.
Aber
vielleicht kann man auch das noch sagen, oder kannst du das auch so sehen oder stehen lassen, dass die Gebote, ich fange jetzt bei den Geboten an, Gesetz ist ja Erweiterung, dass die Gebote trotzdem eine Hilfe sind zum guten Leben, auch auf
Galaterbrief.
Wenn wir sie halten können, dann ist es ja trotzdem ohne die Gebote, wäre ja Anarchie oder wäre ja. Also, das ist ja auch ein Punkt, wo die Gebote gut sind.
Okay. Galaterbrief. Erkläre ich das. Okay? Ich weigere mich, mich zurückzusetzen und das Gesetz und sagen: Ja, aber die Gesetze sind trotzdem ein Maßstab für uns, nur eins nicht, nämlich der Sabbat. Ich lasse mich nicht unter das Joch der Knechtschaft wieder zurückbringen. Heißt das, dass ich ohne Gesetz bin? Heißt das, dass ich gegen das Gesetz handle? Ich zeige euch das kurz vom Galaterbrief. Und das führt uns den nächsten Schritt zum Hebräerbrief. Kapitel 1 nochmal. Ich gebe ganz kurz. Galater Kapitel 1, Vers 6. Ich lese euch 2, 3 Verse vor aus dem Galaterbrief. Und somit auch, das führt uns weiter. Ich wundere mich, sagt Paulus ab Vers 6 im Kapitel 1, ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes Evangelium gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Paulus verwundert sich, er schreibt in die Galater, warum? Weil die Galater in der Gefahr standen, unter das Gesetz zurückzurutschen. Die Beschneidung wieder. Und Satzungen und Sabbat und Gebote und all diese Dinge. Denn sofort kamen Irrlehrer in die Gemeinde. Sobald eine Gemeinde gegründet worden ist, kamen sofort Irrlehrer in die Gemeinde und sagten, ja, schön und gut, Christus, aber das Gesetz gilt immer noch. Das ist doch der Maßstab Gottes. Er ist doch gegeben von Gott, ist gut. Ihr müsst es halten, sonst bringt euch Christus nichts. Und Paulus sagt, wer sowas predigt, predigt ein Evangelium, aber ein anderes. Er predigt ein Christus, aber einen anderen. Und der sei verflucht. Zweimal in Vers 8 und 9 wiederholt es. Selbst wenn wir, sagt er, jetzt anfangen würden, es zu verdrehen und etwas anderes zu sagen, was wir am Anfang euch gesagt haben, auch verflucht dann auch uns. Steht zu viel auf dem Spiel, das ewige Leben steht auf dem Spiel. Kapitel 3, Vers 1. Immer noch Galater, Kapitel 3, Vers 1. Unverständige Galater, so muss er dann mit ihnen reden. Übrigens, das ist der härteste Brief, also von der Anrede, es ist kein Lob am Anfang und so. Der steht so viel auf dem Spiel, hat keine Zeit für Seelenstreicheleien da. Er muss Tacheles reden, steht zu viel auf dem Spiel. Unverständige Galater, das heißt, euch fehlt ein entscheidendes Verständnis. Und jetzt guckt mal, wer hat euch bezaubert? Das ist Verführung. Denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde. Wo liegt das Problem? Sie haben vergessen, wie Jesus ihnen vor Augen gemalt wurde. Sie haben vergessen, was sie über Jesus gelernt haben. Wer er ist, was er getan hat. Ihr Fokus ist von Jesus weg. Klar ist er noch da. Klar ist er für uns gestorben. Aber ihre Zuwendung ist wieder zum Gesetz. Und ich sage, wir haben doch so euch Jesus vor Augen gemalt. Haben wir euch das Gesetz gelehrt? Nein, Jesus haben wir euch verkündigt die ganze Zeit. Wieso wendet ihr euch wieder ab von ihm? Vers 2. Nur dies will ich von euch wissen. Ich habe nur eine Frage jetzt an euch. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus Kunde des Glaubens? Wie war das? Wann habt ihr den Heiligen Geist bekommen? Als ihr die ganze Zeit probiert habt, das Gesetz zu halten, kam dann der Heilige Geist? Und die müssen sagen, nee, wir haben probiert, aber das war kraftlos. Wir haben es nicht geschafft. Okay. Also, aber als ihr geglaubt habt, nämlich an Jesus, dass er allein genügt und dass ihr nichts mehr tun müsst, dass er alles getan hat, kam der Geist dann. Ja, gut, halten wir das fest. Und dann sagt er weiter. Seid ihr so unverständig, nachdem ihr im Geist angefangen habt, das heißt, nachdem ihr in der Art und Weise angefangen habt, eure Schwachheit und Unfähigkeit zuzugestehen, nämlich das Gesetz zu erfüllen, wollt ihr es dann im Fleisch vollenden? Das heißt, ihr denkt, dass ihr, allein aus Glauben hat man angefangen, aber jetzt muss man halt schon was dafür tun. Doch das Gesetz halten. In dem Fall war das großes Thema der Beschneidung. Und sagt, so Großes habt ihr vergeblich erfahren, und dann hat er Hoffnung, dass es hier nur ein Missverständnis ist bei denen, wenn es wirklich vergeblich ist, der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt. Tut er das aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens? Und dann kommt er ebenso Abraham, bringt ein Beispiel. Das heißt, aus Glauben durch Glauben. Nicht aus Glauben durch Werke. Und mit dem Gesetz ist das Werk und Werk ist mit dem Gesetz verbunden. Jetzt geht mir Kapitel 5. Ich komme sofort darauf hin, was dein Anliegen ist. Ich verstehe es, wir müssen aber die richtige Perspektive darauf haben. Kapitel 5, Vers 1. Paulus sagt, nachdem er beschrieben hat, dass Abrahams Kinder der Verheißung sind, nicht aus Werken, sondern aus Glauben gezeugt, dass Isaak ein Nachkomme und aus einer Freien gezeugt worden ist, nicht aus einer Sklavin. Und wir haben das doch angeschaut in Galater 4, dass Ismael für die Sklaverei steht und das ist das irdische Jerusalem, Israel, das ihn durch das Gesetz gerechtfertigen werden will. Und er sagt, wir sind Freien, wir sind frei vom Gesetz. Christus hat uns frei gemacht vom Gesetz. Kapitel 5, Vers 1. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Was ist diese Sklaverei? Ein paar Verse vorher haben wir es gelesen. Das ist Hagar, das ist Berg Sinai, das ist das Gesetz. Siehe, ich, Paulus, sage euch, dass Christus euch nichts nützen wird, wenn ihr euch beschneiden lasst. Ich bezeuge aber noch einmal jeden Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz schuldig ist, zu halten schuldig ist, zu tun schuldig ist. Das heißt, wenn du meinst, dass du irgendein Teil von dem Gesetz halten musst, dann musst du komplett es halten. Komplett. Sonst gehst du verloren. Denn der das Gesetz hält, der wird ewig leben. Rein theoretisch, Freunde, wenn jemand von uns es schaffen würde, nehmen wir mal theoretisch an, jemand könnte wirklich das Gesetz komplett halten, der würde in den Himmel kommen. Aber dann bräuchte Jesus übrigens nicht. Rein theoretisch würde das gehen. Praktisch unmöglich, weil es keinen gibt. Darum brauchen wir Jesus. Aber wenn jemand meint, dass er noch ein bisschen etwas dazu tun kann, sagt Paulus noch härter, Vers 4. Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigen wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Wir nämlich erwarten durch den Glauben, aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch unbeschnitten eine Kraft, sondern der durch die Liebe wirksame Glaube. Jetzt kommt die Frage, ja, haben wir dann kein Gesetz? Haben wir keine Maßstäbe? Haben wir Anarchie? Kann jeder tun und machen und sich selber sein Leben definieren und sagen, das ist für mich Liebe, das ist für mich Nächstenliebe. Wenn ich nehme, das ist für mich Nächstenliebe, dann befreie ich ihn ja davon, von seiner Last. Von seiner Frau. So definiere ich Liebe. Nein, Paulus muss sofort hinkommen, dazufügen und er weiß, was das auslöst. Und jetzt kommt er zum Kern des Evangeliums, zu dem Kern des neuen Bundes, zum Kernstück, zu einer wahnsinnigen Wahrheit. Vers 13 sagt er Folgendes. Denn ihr seid zu Freiheit berufen worden, Brüder. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch. Ihr seid frei. Aber jetzt denkt nicht, cool, ich bin frei, dann kann ich ja machen, was ich will. Das ist nicht die Überzeugung, das ist nicht die biblische Wahrheit. Er geht weiter. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht nur voneinander verzehrt werdet. Also wenn ihr so weiter miteinander weitermacht, dann schaut zu, dass überhaupt noch einer überlebt. Und jetzt kommt es. Vers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Nicht wandelt im Gesetz und nehmt die Maßstäbe und sagt, okay, außer Sabbat, weil das und so, aber das ist nicht der Weg. Paulus sagt nicht, und schaut, dass ihr dieses Gesetz beachtet, weil es sind doch gute Maßstäbe. Er sagt, eure Anstrengung, euer Job, eure Verantwortung ist, wandelt im Geist. In dem Moment, wenn ihr im Geist wandelt, und jetzt kommt bing, 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 was bedeutet im Geist wandeln? Wie wandelt man im Geist? Ich werde es kurz anschneiden. Kurz. Aber ich sage, das ist, was wir lernen müssen, was von den Kanzeln verkündigt werden muss. Was bedeutet Neuen Bund? Wie lebt man im Geist? Was bedeutet das praktisch? Wandelt im Geist, das ist der Imperativ, das ist der Auftrag. Wandelt im Geist und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Wenn der Geist uns bestimmt, sagt Paulus, wenn der Geist uns leitet, aber die sind die Kinder Gottes, die durch den Geist geleitet sind, die durch den Geist Gottes nicht geleitet sind, die sind nicht sein. Römer Kapitel 8. Wer den Geist Gottes nicht hat, ist nicht sein. Wer aber den Geist Gottes hat, wird durch den Geist geleitet. Und dann sagt er, wandelt im Geist. Und dann geht er hin und sagt Folgendes, Vers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist, ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf und der Geist gegen das Fleisch. Das ist unsere Realität, oder? Was begehrt gegen was? Guckt mal bitte genau hin. Was begehrt gegen was? Der Geist gegen das Fleisch. Welcher Geist und welches Fleisch? Der Geist Christi gegen mein Fleisch. Viele denken, die sind, nachdem sie zum Glauben kommen, werden sie schizophren. Ich will, aber dann will ich nicht. Ja, aber was will ich oder will ich nicht? Man denkt, als Christ hat man so zwei Geister. Nein, der Geist Gottes will und der treibt dich an, der ermahnt, der lehrt, der zieht, der überführt. Aber das Fleisch sagt, nein, will ich gar nicht. Und jetzt entscheidend, hörst du auf den Geist Gottes oder hörst du auf dein Fleisch? Und nicht hörst du auf das Gute in dir oder hörst du auf das Schlechte in dir? Das ist griechische Philosophie, nicht biblische Lehre. Biblische Lehre sagt, wir haben den Geist bekommen, der Geist Gottes hat Wohnung in uns genommen. Hesekiel 36, ich werde einen neuen Bund mit ihnen schließen. Ich werde meinen Geist in ihr Innerstes legen, damit sie in meinen Satzungen und Geboten wandeln, das heißt, der Geist Gottes ist gekommen, damit er mich lehrt, so zu leben, wie es Gott wohlgefällig ist. Das zu tun, was Gott gefällt. Und jetzt habe ich eine Frage. Wird das, was der Geist Gottes mich lehrt, gegen das Gesetz sein? Da hat das Gesetz doch geschrieben. Aber er sagt nicht, du sollst Gesetz halten. Er sagt, lerne von mir, wandle in mir. Guckt mal Vers 22, Kapitel 5, Vers 22. Das ist sehr entscheidend. Denn nicht viele, nicht, oder nicht wenige machen daraus eine christliche Gesetzgebung. Einen christlichen Katalog, den sie zu tun müssen. Ich lese vor. Ihr kennt es bestimmt unter der Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Okay? Bekannt uns allen. Und dann bemühen wir uns. Ja, dann sind wir frustriert, weil wir es nicht hinkriegen. Gell? Und jetzt schaut man, wessen Frucht ist das? Die Frucht des Geistes. Da steht da, bitte bricht Frucht hervor. Liebe, Langmut, Geduld. Das steht nicht. Was steht da? Bitte wandelt im Geist. Und die Frucht des Geistes wird sein. Wenn wir im Geist wandeln, wird der Geist in uns die Frucht hervorbringen. Bleibt in mir und ich in euch, so werdet ihr viel Frucht bringen, Johannes 15. Aber wie bleibe ich in ihm? Wie wandle ich im Geist? Ich gebe euch nur zwei, drei Gedanken dazu. Erstens, ohne den Geist Gottes kann man nicht im Geist wandeln. Man braucht den Geist. Ohne Wiedergeburt keine Möglichkeit der Frucht. Da wirst du aus deiner Kraft versuchen, das zu tun und wirst bitterlich scheitern. Zweitens, im Geist wandeln bedeutet, im gleichen Anliegen zu wandeln, wie der Geist hat. Was ist das Anliegen des Heiligen Geistes? Was hat Jesus gesagt? Er wird mich verherrlichen. Wenn das dein Anliegen ist für dein Leben, wandelst du in ihm und er wird dir die Frucht bringen. Zum Beispiel, wenn du morgens aufstehst und jemanden begegnest, deinen Mann, deine Frau, deinen Kindern, deinen Arbeitgeber, deinen Arbeitnehmer, wer auch immer, wo du bist, und dein Anliegen ist, ich will verherrlicht werden, das wirst du niemals so sagen. Aber das wird dein Anliegen sein, zu sagen, hey, der Mann ist gefälligst da, dass er mir sagt, wie schön ich bin oder andersrum, keine Ahnung. Wenn alles für mich da ist, damit es mir gut geht, damit mein Leben verherrlicht wird, damit mein Leben gut rauskommt, dann lebst du und wandelst nicht im Geist. Wenn du aufstehst und sagst, Jesus, dieser Tag soll dazu beitragen, dass du groß gemacht wirst, in der Art und Weise, wie ich mit meinem Mann begegne, wie ich meiner Frau begegne, wie ich meinen Kindern begegne, meinen Arbeitgeber, meinen Arbeitnehmer, meinem Kollegen, meinen Nachbarn, jedem, der durch die Tür hineingeht, wenn er mich sieht, soll er dich sehen, Jesus. Wenn du diesen Wunsch in dir hast, wird der Geist nicht sagen, nee, da helfe ich dir nicht, das ist echt blöd. Er sagt, oh, weißt du was, dafür bin ich gerade gekommen. Lass uns anpacken. Ich werde dir gerne helfen dabei, weil das ist sein Auftrag. Gucke ich auf mich? Ist der Geist für mich da? Oder gucke ich auf Jesus und will mit der Hilfe des Heiligen Geistes das tun, was ihn verherrlicht? Ihr sollt meine Zeugen sein und nicht ihr sollt euch bezeugen, eure Position, euer Standpunkt, eure Theologie, euer Leben, eure Gemeinde, euer Missionskonzept, sonst irgendwas. Ihr sollt meine Zeugen sein und wenn der Heilige Geist gekommen ist, wird er euch dabei helfen, richtig? Apostelgeschichte 1, Vers 8. Wenn wir das Anliegen haben, Jesus zu verherrlichen, durch unser Leben wandeln wir im Geist, weil wir in dem gleichen Anliegen leben, wie der Geist es tut. Das ist Wandeln im Geist. Woher weiß ich aber, was der Geist will? Was ist das Schwert des Heiligen Geistes? Wodurch zeigt er mir das? Das Wort. Wandeln im Geist bedeutet, sein Wort studieren, sein Wort lesen, ihn darin suchen, Jesus darin suchen, damit ich weiß, was es bedeutet, Gott zu verherrlichen, damit ich weiß, was Jesus verherrlicht. Wenn ich mich unter sein Wort stelle, stelle ich mich unter den Geist. Denn Wort und Geist sind eins, denn der Geist hat das Wort inspiriert. Es wird nicht getrennt. Das ist im positiven Sinne. Im negativen Sinne, die Bibel spricht darüber, Widersteht nicht dem Heiligen Geist, betrübt nicht den Heiligen Geist, löscht den Heiligen Geist nicht aus. Wandeln im Heiligen Geist bedeutet, ihm nicht zu widerstehen. Wandeln im Geist bedeutet, heißt, ihn nicht zu betrüben. Wandeln im Geist bedeutet, ihn nicht auszulöschen. Das heißt, auszulöschen, nicht indem ihn auszutreiben, dass er weggeht, sondern er brennt, das Feuer ist angezündet und ich tue permanent Wasser drauf. Dann wird es auch in deinem Herzen dann irgendwann mal nicht mehr brennen. Er wird da sein, er wird betrübt sein, er wird nicht gehen, davon bin ich fest überzeugt. Denn das ist ein ewiger Geist, kein Zeitgeist, kein Geist auf Pump, kein Geist auf eine bestimmte Zeit. Ihr wisst schon, was ich jetzt sagen werde, gell?
Nee.
Das nächste Fass. Aber voll gut. Und, oh, liebe Geschwister, wenn ihr das merkt, schaut mal, wie eng die Bibel miteinander verknüpft ist. Wie sie eine Einheit ist. Und wir haben nicht ein Thema und dann noch ein Thema. Das gehört alles zusammen. Von Christus zu Christus, von ihm zu ihm, durch ihn. In ihm wird das alles verbunden und durch ihn. Und in ihm macht das alles Sinn. Die Sünde, ganz grob, zwei Dinge. Wenn du Angst hast, die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen zu haben, hast du sie nie begangen. Zweitens, wenn der Geist absolut, eindeutig sich zu Jesus stellt, ihn bekennt, ihn offenbart und man weiß, das hat er durch den Heiligen Geist gemacht und dann sagt, oh, wenn wir aber sagen, das ist der Heilige Geist, dann werden ja die anderen glauben und dann sagen wir, er hat das durch den Beelzebul getan. Das heißt, wenn du bewusst überführt worden bist, wenn der Heilige Geist alles getan hat, damit eine klare Erkenntnis von dem Sohn Jesus Christus gewährleistet worden ist, und du dann den Heiligen Geist leugnest und ihm sogar den Teufel zuschiebst, das ist bewusst, es ablehnst, gibt es nicht mehr an Offenbarung, gibt es nicht mehr an Wirken des Heiligen Geistes. Es gibt nicht Heilige Geist plus XXL. Es gibt da nicht doppelt Heilige Geist, der kommen kann und dich überführen kann. Wenn das, was der Geist getan hat, nicht gereicht, dann gibt es nicht mehr. Wenn man dem Heiligen Geist sein Wirken abspricht, im Wissen, dass er es ist, das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist.
Ist das nicht am Hebräer 6 so ähnlich?
Ja. Yep. Yep. Halleluja.
Da gibt es ja gerade so die ganz unterschiedlichen Perspektiven. Manche lehnen sich so weit raus, dass sie sogar für diese Geistestaufe beten und einem das Christsein absprechen. Und weiter dürfen wir den Heiligen Geist annehmen. Das ist ja Gott Vater.
Okay.
Also ich habe da eigentlich innerlich.
Ich verstehe deine Frage. Ich verstehe die Frage.
Heißt, Jesus soll groß gemacht werden durch den Heiligen Geist.
Okay, ist gut. Ich würge dich nicht ab, weil ich dich nicht reden oder reden lassen möchte, sondern weil die Zeit mich hier drängt. Und die Zeit, aber ich dein Anliegen absolut verstehe, deine Frage. Weiß wo. Zwei Dinge. Der Heilige Geist ist wie diese Lampe. Er ist und der Heilige Geist ist dazu da, dass wir Christus erkennen. Das ist seine Aufgabe. Er führt uns in die Wahrheit, er erleuchtet uns, er lehrt uns. Es ist der Geist der Wahrheit, der uns in alle Wahrheit führt. Das ist sein Job. Und ich vergleiche es wie im Licht, wie mit einer Lampe. Aber dieses Licht brauchen wir hier. Guck mal, ich lese die Bibel und ich gucke nicht die ganze Zeit ins Licht und sage, oh, zeig mir die Bibel, lass mich verstehen, Heiliger Geist. Sondern wenn ich da genau lang genug hingucke ins Licht, dann werde ich blind. Ich werde nichts mehr sehen. Aber der Heilige Geist ist erleuchtet, so, und erleuchtet mir das. Ich gucke nicht auf ihn, ich gucke auf das. Und ich sehe das, was er mir erleuchtet, nämlich Christus. Das ist das Erste. Das ist wie ein Scheinwerfer von hinten. Da steht Jesus und er leuchtet von hinten nach vorne. Und ich muss nach vorne schauen und nicht mich umdrehen und sagen, oh Heiliger Geist, oh Heiliger Geist. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, absolut richtig, wir haben einen dreieinigen Gott. Das ist keine Rechnung, 1 plus 1 plus 1 ist 1. Das ist das, was man uns vorwirft und sagt, ihr könnt nicht rechnen. Nein, das ist es nicht. Es ist ein Gott, der sich in drei Personen, wenn man das jetzt so sagt, offenbart. Gott der Vater hat einen Ratschluss gefasst. Gott der Sohn schuf oder wirkt diesen Ratschluss, indem er die Welt schuf und die Erlösung. Und der Gott der Geist vollendet diesen Ratschluss. Es ist immer der gleiche Gott. Ich bin heute euer Prediger. Zu gleicher Zeit, wenn mein Sohn kommt, bin ich der Papi. Wenn meine Frau kommt, bin ich ihr Mann. Ich bin der Gleiche. Aber in der Rolle, in dem, was ich tue, ändert sich die Perspektive, wie man mich sieht. Versteht ihr das? Das ist sehr menschlich erklärt, sehr begrenzt, aber gibt uns einen Blick auf die Unverständlichkeit des ewigen Gottes. Das ist eine. Das zweite ist, wie ich lerne von der Schrift, wäre Gott, der Geist ist Gott, wäre es falsch, den Heiligen Geist anzubeten? Absolut nicht. Wäre es falsch, zu ihm zu beten? Absolut nicht, denn er ist Gott. Und ich würde keinen als gotteslästerlich bezeichnen, der den Heiligen Geist anbetet. Der Punkt ist nur der, ich finde in der ganzen Schrift kein einziges Gebet zum Heiligen Geist. Warum? Warum ist das so? Weil die Bibel lehrt uns, Jesus Christus hat uns den Zugang zu wem geebnet? Hebräerbrief. Zugang zum Vater, weil wir nicht zu ihm kommen können, wir würden sterben. Wir kommen zu dem Schöpfer Gott, zum Vater kommen. Jesus Christus hat uns die Grundlage dafür geschaffen. So, schaut mal wie Paulus, nur als Paulus als Beispiel, geht durch die Briefe durch, wenn ihr Zeit habt, und schaut mal seine Gebete. Er betet, Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er kommt zum Vater und sagt, ich weiß, durch wen ich diesen Vater überhaupt nahen darf. Durch Jesus. Ohne Jesus kann ich nicht sagen, aber lieber Papa. Und ich kann ohne den Geist nicht sagen, aber lieber Papa. Denn das ist das Werk. In Kapitel 8 im Römerbrief sagt Paulus, und der Geist verwendet sich zusammen mit unserem Geist. Und er seufzt und verwendet sich, denn er bittet für uns, weil wir nicht recht wissen, wie wir bitten sollen. Richtig? Das Bild ist folgendes. Wir haben nicht mal eine Ahnung, wie wir zu Gott beten sollen. Richtig? Wir haben Angst, dass wir falsche Formulierungen machen. Wir haben Angst, dass wir laut beten, falsch beten. Wisst ihr was? Habt keine Angst. Habt keine Angst. Denn der Geist verwendet sich für euch und betet vor Gott für euch. Er ist der Übersetzer. Er ist der Kommunikator. Er ist der Überbringer. Darum beten wir nicht zu ihm. Wir beten zum Vater im Wissen, dass durch das Blut Jesu Christi und in der Dolmetschung des Heiligen Geistes. Ich will euch das in ein Bild zeigen. Das habe ich schon mal erklärt, aber ich finde es einfach so gut. Ich habe es mal erlebt. Meine Tochter oder mein Sohn damals auch schon haben gern Blumen gepflückt. Das ist für mich ein gutes Bild. Und sobald sie Wiesen sehen, zack, zack, gerade die Missy ist so und pflückt Blumen. Und mittlerweile hat sie schon drauf, sie kann schon unterscheiden, sie war in der Schule, was Blumen sind und was Unkraut ist. Aber am Anfang nicht. Und dann pflückt sie alles auf dem Feld und bringt es zu der Lilie und sagt, oh Mama, schau mal, was für ein Blumenstrauß. Ich würde es gerne dem Papa das schenken, wenn er kommt. Und ich sage, wow, das hast du aber gut gemacht. Das war ein gutes Anliegen. Da wird sich der Papa freuen. Guckt es an und denkt, aber nicht so. Aber das sagt sie nicht. Oh, das habe ich doch schlecht gepflückt. Hast du keine Ahnung, dass es hier Unkraut ist? Sie nimmt es und nimmt Unkraut weg, ordnet die schön an, bindet es, stellt es ins Wasser. Ich komme nach Hause, sage, guck mal, hat die Missy für dich gepflückt. Oh, wirklich? Ja, hat sie für dich gepflückt. Hat sie auch. Ich denke, oh Missy, ich liebe dich, danke schön. Das macht der Geist. Das ist Römer 8. Er verwendet sich für uns gottgemäß. Er bringt unsere Gebete und übersetzt sie so, dass Gott sie richtig hört. Richtig. Und wenn wir uns versprechen, wer korrigiert es im Himmel? Oh, ist das gut, oder? Selbst wenn wir etwas denken, es falsch ausdrücken, oh, habe ich falsch gesagt, oh Mensch, Fehler. Nein, das Herz. Und das Herz kennt wer? Der Geist. Und wer weiß auch eigentlich, nehmen wir mal an, oh Jesus, wir bitten für schönes Wetter. Und der Geist sagt, das wäre nicht gut für dich, schönes Wetter, kriegst Sonnenstich. Oh, aber ich will schönes Wetter. Dann geht ihr wieder Wolle spielen und dann bricht Achim sich auch noch was. Das wäre nicht gut für dich. Ich weiß das. Ich weiß, weil ich bin Gott, allwissend. Und dann gibt es uns bestimmte Dinge nicht, die wir beten. weil er sich für uns verwendet und er weiß, was wir brauchen. Und da müssen wir nicht denken, oh, Gott hört unser Gebet nicht. Das ist, ich glaube, dass Gott mich kennt, dass er mich liebt, dass er mit mir nur das Beste vorhat und ich gebe mich in seinen Willen hin. Ich komme zum Vater und sage, aber lieber Papi, ich weiß, er meint es gut mit mir, sonst würde ich niemals Papi zu ihm sagen. Und ich sage, Jesus, ich danke dir, dass du es möglich gemacht hast, dass das mein Papi sein darf. Oh, das Beste. Das hat was. Geht durch die Bibel und werdet kein Gebet finden zum Heiligen Geist. Nicht, weil er nicht Gott ist und wir nicht zu ihm beten, sondern weil wir eine Theologie haben, eine Auslegung, ein Verständnis, wer Gott ist, wer Jesus ist, wer der Geist ist und wer wir sind. Je unklarer, oder viele sagen, Theologie spaltet, Theologie trennt. Lasst uns mehr Lieder singen, mehr Gemeinschaft haben, mehr beten. Da komme ich Gott nah, da begegne ich Gott. Entzieht man der Gemeinde biblische Lehre, entzieht man ihr jede Grundlage zum Anbetung, zu Gebet. Denn woher sollen wir wissen, was wir dann so beten sollen? Woher sollen wir wissen, was wir da eigentlich singen? Und das ist der Unterschied. Ich sehe die Zeilen an der Wand und ich singe sie, weil die Melodie schön ist. Und was gut tut zu singen. Aber wenn ich auf einmal begreife, was bedeutet, dass Gott mich erlöst hat und ich das auf dieser Wand sehe, mit den Buchstaben geschrieben und mein Herz darüber voller Dank ist, dann werde ich diese Zeilen nochmal anders singen. Dann werden sie für mich Anbetung pur sein. Und im besten Fall stimmt die Melodie und die Musik ist auch voll schön noch dazu und die Instrumente passen auch und sind alle gestimmt und das Schlagzeug ist nicht zu laut und keine Ahnung. Aber dann ist auch egal, selbst wenn all das nicht ist, selbst wenn dann eine Orgel erklingt, aber der Text in meinem Herzen übereinstimmt, dann würde ich Gott anbeten. Oder? Biblische Lehre ist das Fundament meines Lebens. Bis ins Gebet hinein. Mein Verständnis über Gott, das Erlösungswerk Jesu Christi und den Dienst des Heiligen Geistes bestimmt die Facetten meines Lebens. Ich komme nicht zum Hebräerbrief. Aber ich komme nur noch eins, Kolosser. Das wäre nämlich voll die Überleitung jetzt. Gnadenlos in den Hebräerbrief. Und das machen wir morgen. Ich mache die Überleitung, lasse euch durchatmen und komme morgen zu der letzten Einheit. Kolosser Kapitel 2, Vers 8. Das ist mein Gebet für euch. Seht zu, dass niemand euch einfangen durch die Philosophie und Lehren Betrug nach den Überlieferungen der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß. Seht zu, passt auf. Kolosser 2, Vers 8, gell? Habe ich gesagt. Ich bin mittlerweile nicht mehr sicher, was ich sage. Also in Bezug auf die Verse. Inhaltlich schon. Ich sehr, sehr, sehr überzeugt. Nee, weil ich manchmal sage, nee, das hast du gar nicht gesagt, die Verse. Und dann denke ich, oh. Also Vers 8 nochmal, schaut mal, das ist so klar. Seht zu, sagt Paulus, dass niemand euch einfange. Das heißt, so mit einem Netz, mit einer List. Das ist nicht offensichtlich. Einfange durch Philosophie. Vieles heute, und das klingt wieder von mir überheblich und besserwisserisch, aber vieles heute ist Philosophie verpackt mit Evangelium. Christliche verpackte Philosophie. Chaka, du kannst es. Du kannst dein Leben überwinden. In Christus sind wir mächtig und stark. Wir sind weit mehr als Überwinder. Mit meinem Gott kann ich übermauern. Glaube, dass du, es ist was Gutes in dir. Glaub an dich, du schaffst es. Gott kann dir helfen. Gott ist ein Mittel zum Zweck. Philosophie. Vieles ist Philosophie. Aber es klingt so christlich. Ich dachte auch früher, wird aus mir nichts werden. Aber jetzt, seitdem ich Christ bin, schaut mal, wer ich bin, was ich erreicht habe. Philosophie, Lehre Betrug der Menschen, nach den Überlieferungen der Menschen, nach den Elementen der Welt, das heißt nach den Gesetzmäßigkeiten, wie sie in dieser Welt funktionieren. Und jetzt, und nicht Christusgemäß. Es geht um Christus und von Christus her und durch ihn und zu ihm prüfen wir die Dinge und orten wir und verstehen wir sie und leben dadurch. Und darum sagt der Vers 16, und ich komme zum Schluss. So richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats. Sabbat, das ist Gesetz, richtig? Neumond, Fest. Trinken, essen. Was darf ich essen, was darf ich nicht essen? Was darf ich trinken, was darf ich nicht trinken? Ist es rein, ist es unrein? Darf ich Wein trinken oder darf ich nicht trinken? Ist es Sünde, ist es nicht Sünde? Darf ich Schweinefleisch essen oder darf ich nicht essen? Ah ja, stimmt, Schweinefleisch ist ja ungesund. Ah ja, okay, darf ich nicht essen. Passt auch noch dazu. Ich habe eine Frage. Wer hat die ganze Schöpfung geschaffen? Wer hat alle Tiere geschaffen? Hat Gott etwas schlecht geschaffen? Hat Gott ein Schwein auch gemacht? Aus Versehen ausgerutscht. Hat er Schwein gehabt. Überlegen wir, was wir da machen. Ja, aber warum hat er die als rein oder unrein erklärt, gell? Für wen waren sie unrein? Für alle Menschen? Für die Juden, für Israel. Warum, muss man uns fragen. Warum war es für sie unrein, für die anderen nicht? Da muss man überlegen, was sind die... Ah, das ist schon... Die unreinen Tiere werden bezeichnet, das sind Mischtiere. Ein Delfin atmet über Wasser, kann im Wasser schwimmen, ist unrein. Ist ein Delfin unrein? Schlimm. Warum? Weil etwas, was zusammengemischt ist, ist bei Gott unrein. Fleisch und Geist geht nicht miteinander her. Nur Geist oder nur Fleisch. Hat was mit den Hufen zu tun. Da gibt es verschiedene Vermischungen. Da hat eine Theologin gute Arbeit geleistet und hat eine Aufstellung gezeigt, wie man die einzelnen unreinen Tiere, wie man sie versteht, wo sie vermischt sind und wie, in welcher Art sie vermischt sind. Und was das bedeutet, die Kufentiere und all diese Dinge. Gespalten und gespaltene Zunge und all diese Dinge. Und das hat das, ich sag so, das hat einen bildlichen Sinn. Und das hat einen bildlichen Sinn. Ich lese das jetzt vor. Mann, Mann, Mann. Wahnsinnsthemen, gell? Ein Fass nach dem anderen. Die ein Schatten der Künfte, also nochmal, ich lese nochmal. Oder Speise oder Trank betreffs eines Festes oder Neumonds oder Sabbats, da muss ich Sabbat halten, ja nicht, was darf ich tun, was darf ich nicht tun. Die ein Schatten der künftigen Dinge sind, die sind nicht das Eigentliche, die sind nicht das Wichtige, die sind nur ein Schatten der künftigen Dinge sind. Und jetzt schaut mal, was da steht. Aber der Körper aber ist des Christus. Wisst ihr, was das bedeutet? Der Körper, der diesen Schatten wirft, ist Christus. Versteht ihr das? All diese Dinge sind eigentlich, geht es um Jesus und um sein Werk, um sein Wesen, um seine Erlösung. Und all diese Dinge werfen einen Schatten, damit wir ihn verstehen, damit wir wissen, da ist er. Das heißt, ich kann die Sabbate, die Feste, die Neumonde trinken oder nicht trinken, nicht von Christus, ohne Christus nicht verstehen. Warum hat Jesus gesagt, Gott gesagt, die sind unrein? Warum? Ohne Jesus wirst du es nicht verstehen. Weil Jesus ist der Körper, der diese Dinge, der diesen Schatten wirft. Und merkt ihr, da bin ich jetzt sofort im Hebräerbrief. Weil da ist die Rede von Schatten und Bildern. Das erklärt der Hebräerbriefschreiber. Das erklärt er in feinster Weise. Welche Schatten, welche Bilder, welche Vorbilder sind es eigentlich? Und warum ist Jesus, inwieweit ist er der Körper, der diesen Schatten wirft? Das ist Hebräerbrief. Ich will kurz noch zu Ende lesen. Ist das okay? Ja? Okay. Dann heißt es, um den Kampfpreis soll euch niemand bringen. Das heißt, wenn man das hier nicht mehr in Ordnung hat, wenn man das schief rauskommt, dann steht man in der Gefahr, den Kampfpreis zu verlieren. Der seinen eigenen Willen tut, in scheinbarer Demut, in Anbetung der Engel, also darauf achtet, was Engel ihm sagen. Der auf das eingeht, was in Visionen gesehen hat, mir träumte. grundlos aufgeblasen von der Gesinnung des Fleisches. Hier geht es nicht um Gottes Willen zu erkennen, hier geht es darum, sich selbst aufzublähen und zu sagen, guck mal, ich habe Visionen, Engel reden mit mir. Und nicht festhält das Haupt. Wer ist das Haupt? Jesus. Von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder Unterstützung zusammenfügt, das Wachstum Gottes wächst. Alles wächst nur durch Jesus. Zu ihm, für ihn, durch ihn. Vers 20. Wenn ihr mit Christus den Elementen dieser Welt gestorben seid, hat er gerade Vers 8 gesagt, unterwerft euch nicht unter den Elementen dieser Welt. Wenn wir diesen Dingen gestorben sind, die haben nichts mehr mit uns zu tun. Es spielt keine Rolle, ob ich Schweinefleisch esse oder nicht. Denn das gilt mir nicht. Das hat mit mir nichts mehr zu tun. Denn ich bin zu Christus gekommen und diese Dinge haben mich zu Christus gebracht. Die gilt, ich brauche sie nicht mehr. Ob ich sie esse oder nicht, spielt keine Rolle. Ich habe Christus. Ich brauche kein Schwein, um zu erkennen, dass ich unrein bin. Lieber Bruder, dann weißt du bestimmt.
Darf ich das machen?
Lieber Bruder, dann weißt du bestimmt, was Paulus im Römerbrief sagt und sagt: Oh, du bist frei, aber wenn du jemand zum Anstoß dadurch wirst, dann lass es lieber. Trink kein Bier.
Ha? Wo ist die Liebe?
Dass ich um der Liebe willen, damit ich dich nicht, du mit Alkohol ein Problem hast, damit du nicht trinkst, werde ich mich dem enthalten. Ja, dann wirst du spätestens, dann wirst du es merken. Und dann wirst du sagen, oh, ich werde dich nie wieder in diese Situation bringen. Dann lernst du daraus. Dann lernst du daraus. Ich lese zu Ende. Wenn ihr mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid, was unterwerft euch Satzungen, als lebt ihr noch in dieser Welt? Berühre nicht, koste nicht, betaste nicht. Was doch alles zur Vernichtung durch den Gebrauch bestimmt ist, nach den Geboten und den Lehren der Menschen, das ist berühre nicht, koste nicht, betaste nicht. Das ist nach den Geboten der Menschen der Lehre. Das alles hat zwar einen Anschein von Weisheit und eigenwilligen Gottesdienst und dient und in Demut und nicht verschonen des Leibes. Das sieht sehr fromm aus, sehr, sehr hingebungsvoll aus. Aber sagt er, also nicht in einer gewissen Wertschätzung, dient aber zur Befriedigung des Fleisches. Das tust du nicht dann, weil du so fromm bist. Das tust du, damit du dich gut fühlst, nämlich als schön religiös. Das hat nichts mit dem Evangelium zu tun. All das, esse nicht, trinke nicht, betaste nicht, halte Sabbat, lass dich beschneiden, ist ein Schatten von Christus. Und dient dazu da, damit wir Christus erkennen. Wenn wir bei ihm angekommen sind, brauchen wir das alles nicht mehr. Ich bete. Du genügst. Allein deine Gnade genügt, die in meine Schwachheit Stärke mir gibt. Das glaube ich. Das singe ich. Und ich will das auch leben. Jesus, male uns dich immer wieder aufs Neue vor Augen, damit wir erkennen, wer du bist und was du getan hast. Was du vollbracht hast, welches große Werk hast du vollbracht? Herr, dass wir an dir hängen und nicht an Schatten und Bildern. Dass wir an dir festhalten und nicht an den Dingen, die uns zu dir führen. Dass wir dich lieben und nicht diese Dinge, die in dieser Welt sind. Und ich bitte dich dabei gleichzeitig, Herr, weil wir dich lieben und du in uns Gestalt genommen hast, weil du Wohnung genommen hast, weil du in uns lebst, Herr, lehre uns, damit wir so leben, dass es dich verherrlicht, weil du bist würdig. All diese Erbarmungen, es gibt nur noch eine logische Konsequenz, unser Leben dir hinzugeben. Nur eine logische Konsequenz, dir zu dienen, dich zu verherrlichen, denn du hast so Großes für uns getan. Mache es uns groß. Schenke diese Liebe in unser Herzen für dich, dass wir aus Liebe diese Dinge tun oder nicht tun und nicht, weil wir sie müssen, Angst haben, dadurch verloren zu gehen. Ich bitte dich, zeig uns diese Gnade und das Wirken der Gnade und die Liebe in deiner Gnade, Herr, dass wir in dem Bund, in dem neuen Bund leben und somit Zeugen in dieser Welt sind von dieser guten Nachricht. Herr, bewahre uns davor, zurückzukehren zu Schattenbildern. Ich bitte dich darum. Herr, und lass mich da kein Anstoß sein, dass du nicht gesehen wirst, sondern gebrauche es. Ich flehe dich dafür an. Amen.